Herzlich willkommen zum Podcast der Manager Lounge, dem Business Club des Manager Magazins und des Harvard Business Managers. Heute spricht Manager Magazin Redakteurin Christina Kyriazoglu im Rahmen eines Online-Events mit Alexander Sixt, Strategievorstand der Sixt SE. Er berichtet, wie das Familienunternehmen durch die Krise manövriert und wie diese Zeit die moderne Mobilität von morgen prägt.
Herzlich willkommen zur Manager-Lounge-Veranstaltung am heutigen Abend. Ich sehe, ich bin schon live. Das ist ein ganz neues Gefühl hier digital. Wenn Sie schon mal bei uns waren, wissen Sie, dass wir normalerweise in gemütlichen Räumen sitzen. Aber ich bin trotzdem sehr, sehr froh, dass Sie heute hier teilnehmen. Wir haben nämlich einen sehr spannenden Gast für Sie, den Vorstand der Sixt SE, Alexander Sixt, zuständig für Strategie und Organisation. Herzlich willkommen heute.
Guten Abend, Frau Kyriazoglu. Wie geht's Ihnen? Hoffentlich gut.
Ich bin gesund und kann mich nicht beschweren. Vielen Dank. Wir werden jetzt eine halbe Stunde lang über unser Thema des heutigen Abends sprechen, nämlich darüber, wie Sie als Familienunternehmen durch die Krise manövrieren und was diese Krise eigentlich für die Mobilität der Zukunft bedeutet. Ich habe mal darüber nachgedacht. Es ist fast genau ein Jahr her, dass wir uns das letzte Mal gesehen haben. Wir standen in einem großen Saal. Alle waren ganz schick angezogen. Wir hatten gutes Essen und Sie haben auf der Bühne erklärt, wie viele Millionen Sie in Ihre neue App, in Ihre neue Tech-Plattform gesteckt haben und ja, wie der Start lief, recht bewegt und wie sich das Ganze dann doch zu einem Umsatzbringer entwickelt hat. Sie waren eigentlich bereit, denke ich, zum Abheben und ja, dann wurde alles ganz schön seltsam und komisch. Ich habe mich gefragt, was haben Sie denn gedacht, als Sie das erste Mal von Corona gehört haben?
Ja, erstmal herzlichen Dank für die Auszeichnung. Das war in der Tat ein ziemlich bewegtes Jahr für uns alle. Aber wissen Sie, ehrlich gesagt, es war ja so, man muss es, die Zeit dieses Jahr, das kommt mir ja vor, als wenn das Jahre gewesen ist. So Anfang Februar, da ging das ganze Thema ja richtig los. Da hatten wir schon eine recht intensive Zeit, muss man dazu sagen. Wir waren im absoluten Arbeitsmodus unterwegs. Wir hatten zu der Zeit nämlich gerade unsere Sixt Leasing verkauft an Santander und Hyundai. Das ist ein recht komplizierter M&A-Prozess gewesen. Das war kapitalmarktorientierte Transaktion. Zwei Käufer aus Spanien und Korea. Dann ist im Prinzip eine Vollbank gewesen, die wir verkauft haben. Das war Inseldat. Und dann ging eigentlich schon Corona los, ja. Denn, das muss man immer wissen, wir sind so ein, ich nenne es mal so makroökonomischer Frühindikator. Uns treffen die Krisen meist als allererster. Und wir sahen den Rückgang in den Buchungszahlen schon ja, relativ früh. Ich habe schon in meinem Umfeld recht früh von den wirtschaftlichen desaströsen Auswirkungen dieser Krise geredet. Als viele meiner Kollegen und Geschäftspartner noch gar nicht das eigentlich sehen konnten, was da auf sie zukommt. Und es war für uns schon relativ schnell, dass das ganz, ganz, ganz große Verwerfungen mit sich bringen wird.
Sie haben ja dann auch recht früh, schon im März, drastische Kürzungen verkündet, einmal den Fuhrpark verkleinert und auch das erste Mal in der Unternehmensgeschichte die Dividende gestrichen. Können Sie erläutern, ja, wie Sie so schnell dann da auch zu dem Schluss gekommen sind und was die Kostensenkungen für Sie jetzt bewirkt haben im Laufe des Jahres und ob sie gereicht haben?
Ja, zuallererst, was wir gemacht haben, ist ehrlich gesagt, wir haben erstmal eine Taskforce gegründet für den Schutz unserer Mitarbeitenden Kunden. Das war, stand uns als allererste Priorität. Was müssen wir eigentlich machen, damit wir unsere Business Continuity sicherstellen können? Das hängt natürlich davon ab, sind unsere Rechenzentren ausreichend geschützt? Haben wir genug Homeoffice-Möglichkeiten für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Wie machen wir eigentlich den Kundenprozess? All die Themen, die sich eigentlich um die gesundheitlichen Auswirkungen dieser Krise erstmal gekümmert haben, das war der aller erste Schritt. Und dann haben wir eigentlich relativ schnell den War Room eingerichtet und das Projekt Phoenix heißt es bei uns, also wie der Vogel aus der Asche, gegründet. Das habe ich selbst geleitet. Und das Ziel war, wie Sie richtig sagen, eigentlich zweidimensional. Zum einen natürlich, die Kosten auf ein zu erwartendes Nachfrageniveau zu bringen. Was auch immer das war, das darf man auch nicht vergessen. Das ist ja so ein bisschen gewesen wie Nebel im Standlicht fahren, weil das ja hier tagtäglich ja neu geändert hat und die Informationslage sich verändert hat. Aber auch weitere Wachstumspotenziale zu identifizieren. Und das klingt vielleicht ein bisschen paradox, aber eine Krise ist ja irgendwie immer von zwei Blickwinkeln zu betrachten. Zum einen muss man sich relativ schnell darauf anpassen, wie die Nachfragesituation ist und natürlich die Kosten runterbringen, aber auch die Krise eben als riesige Chance zu begreifen und wir nennen es mal Opportunitäten zu identifizieren. Und beides haben wir relativ schnell gemacht. Also wir haben die Kosten in einem Kostenprogramm identifiziert, da haben wir 10 Tage gebraucht, um das in die Umsetzung zu bringen. Und in Summe haben wir jetzt in den letzten 2 Quartalen knapp 500 Millionen Kosten rausgenommen Und das alleine nur in 2 Quartalen. Das sind alleine 250 Millionen Euro für die Flotte und dann nochmal 250 Millionen in Personal- und Sachkosten. Zugetraut hatten uns eigentlich nur 150 fürs Gesamtjahr bei den Personal- und Sachkosten und stehen jetzt schon weit über die 200 Millionen. Also das heißt, wir haben relativ entschlossen gehandelt. Und das zeigt auch irgendwie, finde ich ganz schön, die Anpassungsfähigkeit unseres Geschäftsmodells, wo wir eben in kürzester Zeit unsere Kostenstruktur anpassen können und nicht eben wie Airline oder Hotels auf einem riesigen Inventory-Sockel sitzen. Und wir können eben relativ schnell auch Nachfrageschwankungen reagieren. Ein super Nebeneffekt hat das auch, denn wir konnten durch den Abbau der Flotte relativ schnell Cash freisetzen, sodass wir im Vergleich zum Vorjahr knapp 1,3 Milliarden Free Cashflow realisiert haben und somit massiv Liquidität aufgebaut haben. Zusätzlich, wir sind Unternehmer der alten Schule, ist Sicherheit und Langfristigkeit ganz entscheidend, haben wir dann zusätzlich mit Kapital eingedeckt und eine Finanzierung von knapp 1,5 Milliarden aufgenommen. Aber, und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig und das zeichnet uns aus, wir haben auch relativ schnell versucht, Chancen zu identifizieren. Und ein paar Beispiele mal, wir haben gleich zu Anfang mitten in der Hochphase der Krise Sixth Chair in den Niederlanden gelauncht und nicht nur in den Niederlanden gelauncht, sondern drei Städte auf einmal, wo wir eben die Verbindung zu Rent und Share gemacht haben. Und wir haben es 100% elektrisch gemacht, was natürlich auch ein ziemlicher Meilenstein für uns war. Das Zweite, was wir gemacht haben, wir haben aus einer Möglichkeit heraus 10 Märkte in den USA gekauft von einem anderen Anbieter. Das klingt jetzt so homöopathisch, 10 Märkte, aber diese 10 Märkte sind zusammen ungefähr so groß wie ganz Deutschland, Österreich, Schweiz zusammen. Das wird uns über viele, viele Jahre Wachstumspotenziale bieten. Und das dritte große Meilenstein, wir haben mit Six Plus, das ist unser Netflix für Auto, ein komplett neues Produktangebot gelauncht, was, wie ich finde, irgendwie den Autobesitz nachhaltig revolutionieren wird. Aber das Wichtigste, und das ist so das ganze Mindset, was, glaube ich, bei uns gewesen ist, wir haben uns relativ schnell aufgehört, über die Krise zu beschweren, obwohl wir da komplett unverschuldet reingekommen sind, sondern das vor allen Dingen als riesige Chance wahrgenommen. Und am Ende des Tages haben wir es auch irgendwie ganz gut geschafft, denn wir haben innerhalb eines Quartals wieder sind wir in die Gewinnzone gekommen und haben mehr Ertrag erwirtschaftet als alle unsere börsennotierten Wettbewerber zugleich. Und das finde ich schon wirklich, wirklich toll. Und das ist vor allen Dingen möglich, weil wir halt eine unfassbare Mannschaft hier haben, die mit so viel Herzblut, Passion und Begeisterung hinter diesem Laden steht. Und da gebührt mein aufrichtiger Dank dafür, weil wir wissen, dass wir den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hier unfassbar viel über die letzten Monate abverlangt haben.
Sie sagen, Ihr Geschäftsmodell ist besonders anpassungsfähig. Einige Konkurrenz hat es trotzdem in die Insolvenz gedrückt. Sie haben es jetzt schon so ein bisschen angerissen, aber was sind denn die entscheidenden Faktoren? Was haben Sie anders gemacht als diese Konkurrenten?
Ja, da muss man vielleicht in die Historie ein bisschen zurückgehen. Wir sind ja einer der wenigen Anbieter, die ja einen anderen Weg gegangen sind. Also unsere Wettbewerber sind ja sehr stark einen anorganischen Prozess in der Vergangenheit gefahren, also haben andere Anbieter gekauft, vor allen Dingen im Low-Cost- und Volumensegment. Das heißt, sie sind sehr stark von der Idee besiegt gewesen, dass man über Zukäufe im Niedrigpreissektor Wachstum zeigen kann. Und wir sind eben exakt den anderen Weg gegangen. Wir sind organisch gewachsen, haben uns einzig und allein auf uns selber konzentriert, eben in die Technologie investiert, in unser Produkt investiert, in unsere Mitarbeiter investiert und sind sehr stark in die Premium-Richtung gegangen, wo wir eben schaffen, ein vernünftiges Produkt vielleicht für einen leicht höheren Preis wie der Wettbewerber im Durchschnitt anzubieten. Und das hat uns sicherlich gerettet, weil zum einen Seite haben wir eben nicht die hohen Vermögensgegenstände auf der Bilanz stehen von Intangible Assets und Goodwill, die über die Zeit abgeschrieben werden müssen und auch finanziert werden müssen, gleichwohl wie die Volumensituation ist. Das heißt, unsere Kostenstruktur ist eine ganz andere, weil diese Käufe müssen ja finanziert werden mittelfristig. Und zum anderen ist es natürlich für uns leichter, dass wir von einer anderen skalierten Basis runterkommen. Und das, glaube ich, hat uns über viele, viele Jahre schon begleitet. Und wir haben uns einfach auch um uns selber konzentriert. Ich glaube, das ist der ganz, ganz wesentliche Unterschied. Weil das darf man auch nicht vergessen, bei so M&A-Transaktionen, die mögen zwar auf dem Papier am Ende des Tages sehr, sehr schön ausschauen, aber ich glaube, so die interkulturellen und die Integrationsfragen, die sich daraus ergeben, sind nicht zu überschätzen. Und wir haben eben die Zeit darauf verwendet, uns um unser eigenes Geschäft zu kümmern. Und wir sind lieber der Kleinere mit einem höheren Gewinn. Also wir haben vielleicht 10% des Marktes vor Corona gehabt, aber haben halt knapp 90% der Gewinne gehabt. Und ich glaube, das war ganz, ganz entscheidend für unser bisheriges Erfolgsversprechen. Aber ob das so bleibt, weiß man natürlich nicht.
Sie haben in den USA investiert, hinzugekauft. Sie haben gesagt, Sie versprechen sich davon Jahre des Wachstums. Wann soll das denn eintreten? Also im Moment ist ja alles wieder zurückgefahren. Wie ist da die Perspektive konkret?
Also wir denken natürlich ganz, ganz langfristig hier bei Sixt. Es ist ja einer der ganz großen Vorteile, dass wir nicht von Quartal zu Quartal denken, sondern in ganz, ganz, ganz langen Zyklen. Und der amerikanische Automietungsmarkt ist mit Abstand der größte Automietungsmarkt der Welt. 30 Milliarden Marktvolumen. Um es vielleicht noch plastischer zu sagen, so ein Flughafen wie Miami oder Orlando hat fast die Marktgröße von ganz Deutschland. Ich glaube, dass wir natürlich dort durch unsere schiere Präsenz in Miami zum Beispiel sind wir jetzt schon Position 3 mit einem Marktanteil größer 10% vor Avis und vor Hertz, was ich sehr, sehr spannend finde, ehrlich gesagt. Und wir glauben auch, und das sehen wir recht deutlich schon, klar geht der gesamte Markt momentan in der Pandemie zurück, vollkommen verstanden, das ist auch so. Aber wir kriegen massiv Marktanteile von den anderen Anbietern wieder zurück. Der eine Anbieter ist ja schon im Insolvenzverfahren, Chapter 11. Der zweite Anbieter, Eurocar, ist in der Vorstufe des Insolvenzverfahrens. Und wir sehen ganz deutlich, dass wir Marktanteile hier zurückgewinnen. Und ich finde, am schönsten sieht man das in den Geschäftssegmenten. Klar haben wir im Airport-Geschäft momentan massive Rückgänge, weil das Airport-Geschäft einfach grundsätzlich zum Erliegen gekommen ist. Aber im Downtown-Geschäft und im Stadtbüro-Geschäft, da sehen wir fast, dass wir fast wieder im August und September auf dem Vorjahresniveau waren. Schlicht und ergreifend nicht, weil das Geschäftsvolumen schon fast wieder auf dem Vorjahresniveau war, sondern weil wir es einfach geschafft haben, von den Wettbewerbern Marktanteile massiv zu gewinnen.
Ja, es gibt Zeichen, sagen wir mal, die deuten auf einen Markteintritt in Kanada hin. Können Sie dazu was sagen?
Wir haben nur eine Vorratsgesellschaft gegründet, die potenziell einen Markteintritt in Kanada irgendwann mal ermöglichen könnte. Der kanadische Markt ist recht einfach zu greifen. Es ist im Wesentlichen sind das 5 Städte, eben an der Ostküste und an der Westküste, das sicherlich ganz interessant wäre, aber ich glaube, wir haben in den USA noch viel zu viele Hausaufgaben, sodass ich es momentan kurzfristig auf jeden Fall mal nicht in Betracht ziehen würde.
Und was ich natürlich auch fragen muss, Sie haben es wahrgenommen, das Manager-Magazin hat berichtet, dass VW an einem Einstieg an Ihrem Unternehmen interessiert ist und Ihr Management dem auch nicht abgeneigt sei. Gleichzeitig haben Sie jetzt gesagt, Sie haben so viel Geld auf dem Konto. Wie sieht es mit diesen Plänen aus und braucht man denn so einen starken Partner?
Also ich schätze das Manager-Magazin und den Herrn Freitag außerordentlich. Die sind meistens sehr nah am Puls der Zeit dran. Ganz klar ist auch, wir verhandeln natürlich mit allen Autoherstellern die ganze Zeit über den Kauf von Fahrzeugen, Marketingkooperationen, aber auch strategische Themenstellungen. Hundertprozentig einverstanden. Aber auf der gleichen Seite, wissen Sie, seit, glaube ich, Jahrzehnten gibt es das Gerücht, dass ein Autohersteller bei uns einsteigt. Und vor Jahren hat man mal eine ganz lustige Anzeige geschaltet, da hieß es, Daimler kauft Sixt. Und auf der einen Seite und auf der Rückseite stand dann drauf, die Wahrheit, Sixt kauft ganz viele Daimlers. Wissen Sie, dieses Unternehmen, das ist unser Leben. Wir sind in der Tat voller Besessenheit Unternehmer. Ja, und ich kann mir sehr schwer vorstellen, dass wir Aktien von unserem Anteil verkaufen werden.
Sie kommen selbst schon auf das Thema Familie. Ich finde das ja sehr interessant. Also Ihr Vater kontrolliert die Stammaktien des Unternehmens. Gemeinsam mit ihm und Ihrem Bruder Konstantin leiten Sie das Unternehmen und natürlich noch den beiden weiteren Vorständen. Wie klappt das denn in der Familie? Wie ist Ihre Diskussionskultur? Wie treffen Sie Entscheidungen?
Ja, also wie ich schon sagte, diese Firma, das ist unser Leben und es gibt relativ wenig, ehrlich gesagt, drumherum. Natürlich außer meiner privaten Familie, aber das ist schon unser Zentrum des Handelns hier. Unser Verhältnis innerhalb der Familie ist ja von ganz großem Vertrauen gekennzeichnet. Und vor allen Dingen glauben wir sehr stark an die Freiheit des Einzelnen, dem Unternehmer im Unternehmen. Das ist immer so ein Schlagwort, aber es ist wirklich so. Und das versuchen wir auch bei unseren Mitarbeitern zu leben und übertragen ihnen ganz, ganz viel Verantwortung. Mein Vater hat beispielsweise mir schon in ganz, ganz jungen Jahren vertraut, eben, dass ich sowas wie Carsharing mache mit BMW zusammen, da wo Carsharing fast noch kein Mensch kannte. Und am Ende des Tages hat es sich ja ganz gut ausgezahlt mit einem Transaktionsverlust von knapp 500 Millionen, den wir realisiert haben. Ich glaube, das zweite ganz Wesentliche ist, wir sind sehr stark von Fakten getrieben und versuchen, die Emotionen aus dem Entscheidungsprozess rauszuhalten. Und hierdurch werden die Entscheidungsfindungen recht objektiv. Und ich glaube, das ist so, sind die zwei wesentlichsten, Freiheit und Vertrauen. Und das andere ist eine sehr rationale Unternehmensführung.
Wie stellt sich das denn da, Unternehmer im Unternehmen? Was kriegen die Mitarbeiter dafür Möglichkeiten?
Also wir glauben sehr stark, dass die Mitarbeiter sich innerhalb des Unternehmens entwickeln müssen. Also mein großer Traum ist ja, dass wir irgendwann einzig und alleine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen im Vorstand haben, die eben durch die Hierarchie durchgekommen sind. Ich gebe Ihnen vielleicht mal ein schönes Beispiel. Vorstandsminus 1 ist die durchschnittliche Betriebsführigkeit bei uns ungefähr 15 Jahre. Das ist schon ziemlich stark. Und gleichermaßen versuchen natürlich auch Expertise in bestimmten Fachexperten dazu zu bekommen. Aber es ist schon sehr stark davon geprägt, dass die Leute ihren internen Karriereweg machen. Der Geschäftsführer von DriveNow, dem ich zusammen das DriveNow-Thema gemacht habe, der hat tatsächlich als Trainee bei uns angefangen an der Station und hat Autos vermietet. Und jetzt ist er für unsere komplette Operations im digitalen Bereich verantwortlich. Unter anderem natürlich das ganze Carsharing-Thema. Und am Ende des Tages, glaube ich, schenken wir den Mitarbeitern ganz, ganz großes Vertrauen, denn wir glauben sehr stark, dass die Bürokratie und der Regelungsbedarf der Zerstörer von jeglichem unternehmerischen Freiheit ist und von Wachstum ist. Denn Am Ende des Tages braucht man selbstbestimmte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die selbstständig Entscheidungen treffen können. Vielleicht mal ein schönes Beispiel für die Führungskräfte bei uns. Gibt es keine Urlaubstage oder keine Reisebudgets oder keine Expense-Budgets mehr. Das haben wir schon vor Jahren abgeschafft, weil wir eben sehr stark glauben daran, dass die Mitarbeiter selbstbestimmt arbeiten müssen. Zum Beispiel jetzt Homeoffice gibt irgendwie nicht so eine Regelung aktuell, wo sagt, 2 Tage die Woche musst du da sein, sondern wir stellen es dem Mitarbeiter komplett frei, ob er kommt oder nicht, weil wir auf die Lebenswirklichkeit der Mitarbeiter reagieren möchten. Es gibt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die möchten lieber von zu Hause arbeiten, weil sie dort das Setup haben und die Möglichkeiten haben, von zu Hause zu arbeiten. Es gibt ja gleichwohl auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die eben die Freiheit suchen, im Büro zu arbeiten, weil sie dort mehr Ruhe finden. Und wir müssen genau, das ist, glaube ich, die allerschwierigste Aufgabe für unser Unternehmen, das sich ja so dramatisch gewachsen hat in den letzten Jahren. Also wir haben uns vom Umsatz her verdoppelt in den letzten 10 Jahren und von der Marktkapitalisierung vervierzehnfacht, ist es sehr stark eben zu schaffen, dass wir die Freiheit den Menschen noch schenken, selbstständig kreativ zu arbeiten und eben nicht diktatorisch von oben herab zu urteilen. Gleichwohl treffen wir aber auch sehr bewusste Entscheidungen. Also dieses Spagat zu halten, das ist, glaube ich, das Allerschwierigste.
Ein Umsatzbringer war die App, die Sie entwickelt haben. Das haben Sie auch ja maßgeblich mitgetragen. Sie haben alles von Carsharing, Taxibuchungen, Leihwagenbuchungen in eine technische Plattform gebracht. Was hat Sie zu der Entscheidung bewogen? Wie lief die Entwicklung? Wie war der Start? Und wie wichtig war das Ganze jetzt in der Krise?
Als das DriveNow-Thema so ein bisschen seinem Ende zuging, haben wir uns natürlich Gedanken gemacht, wie geht die Reise für uns weiter? Und wir kamen recht schnell zur Feststellung, dass wir im Prinzip alle Zutaten, wenn man so möchte, in unserem Vorratsraum hatten. Man muss dazu wissen, wir haben schon immer unsere IT, unsere Software selbst geschrieben und verlassen uns sehr, sehr wenig auf Sekundärsysteme. Es gibt noch Code, den mein Vater selbst geschrieben hat, zwar wahnsinnig hässlich, aber der tatsächlich noch in Fragmenten im Einsatz ist, ja. Ich glaube, wir haben verstanden, dass im Prinzip Carsharing und Rent-a-Car im Prinzip genau das Gleiche ist. Nämlich, ich vermiete irgendwie ein Asset auf Zeit und versuche den Yield darauf zu maximieren. Und dann haben wir uns recht früh schon dazu entschieden, unsere Software, die durchaus zu dem Zeitpunkt sicherlich state of the art war und, glaube ich, auch marktführend war, zu erneuern, ist fast ein bisschen zu wenig zu schreiben, aber neu zu machen. Nämlich, wo wir eine Software entwickeln, die eben agnostisch ist, ob ich jetzt ein Auto für ein paar Tage miete oder minutenweise miete, ob ich es in der Station abhole oder ob ich es auf der Straße abhole. Denn unser Traum ist ja ganz einfach, dass wir im Prinzip die ganzen Autos, die wir haben, am Ende des Tages frei verfügbar machen. Dass sie das Auto zwar in der Station abholen können und das minutenweise fahren können, aber gleichzeitig eben auch ihr Auto am Prenzlauer Berg abholen können, um zum ungeliebten Besuch der Schwiegermutter nach Osnabrück zu fahren. Und ich glaube, das war der absolut entscheidendste Punkt. Und wir haben unglaublich viel Geld in die Technologie investiert, in neue Preissysteme, in neue Steuerungssysteme, aber auch in die Frontends, die unsere Kunden betreffen. Und dann war der nächste Schritt nahe, dass wir eben, ich habe dieses Amazon Flywheel Buch gelesen von Bezos, ja, und ist sicherlich nicht meine Erfindung gewesen, aber das Grundproblem der Ausmietung ist in der Tat, dass wir eben nicht den Zahnbürstentest bestehen. Also unser Produkt wird eben nicht jeden Tag benutzt und wenn wir richtig skalieren müssten, dann brauchen wir Produkte, die natürlich öfter benutzt werden können. Also der Mietwagen wird vielleicht 2-3 Mal im Jahr benutzt, ja. Das Carsharing-Auto schon deutlich häufiger, das Taxi vielleicht noch häufiger und der Tretroller vielleicht noch häufiger. Das Problem ist aber, dass viele von diesen Mobilitätsprodukten in sich schwierig operativ profitabel zu betreiben sind. Also neudeutsch gesagt, die Unit Economics stimmt nicht. Aber wir wollten gleichzeitig diese Produkte auf unserer Plattform haben. Und deswegen haben wir gesagt, wir haben eben für einen Plattformansatz entschieden, dass wir sagen, die Produkte, die wir selbst gut können, eben Carsharing und Rent-a-Car, die wollen wir noch besser machen, eben durch Technologie. Und auf der anderen Seite haben wir eben andere Anbieter auf die Plattform gelassen, wo unser Kunde eben nativ über eine App mit einem Zahlungsmittel und einem Login diese Produkte eben buchen kann. Und so hoffen wir eben, dass wir durch mehr Produkte mehr Kunden gewinnen können, durch mehr Kunden unsere Transaktionskosten reduzieren können und dadurch wieder neue, coole Produkte draufschalten können. Und das hat sich eigentlich ganz gut ausgezahlt. Und zu Ende 2019 hatten wir ungefähr so 2 Millionen Euro Umsatz am Tag mit der neuen App gemacht, was ich schon ziemlich erstaunlich finde nach so 7-8 Monaten. Und wir sehen jetzt zum Beispiel, dass so Digitalprodukte wie Share, aber auch unser digitales Ausmietungsprodukt, vor allen Dingen der Krise ganz, ganz maßgeblich dazu beigetragen haben, weil die Leute eben das Mietwagen oder das Carsharing-Auto als Substitutionsprodukt zum Thema Bahn und ÖPNV nutzen möchten und eben individuell reisen möchten und das eben kontaktfrei. Und das wollen wir noch viel, viel stärker nach vorne treiben, dass wir den Kunden die Option bieten möchten und immer den Kunden natürlich entscheiden lassen möchten, möchte ich das Auto jetzt an der Station abholen und von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern übernehmen können oder möchte ich es eben digital anbieten können. Und diesen Prozess wollen wir noch viel, viel konsequenter jetzt durchgehen, Und das zweite Thema, was sicherlich ausgezahlt hat, war das Thema der Digitalisierung im Bereich des Autoabos, wo wir eigentlich ein Produkt, was wir schon über Jahre hatten, das hieß bei uns ganz anachronistisch, hieß es Langzeitmiete, ja, was im Prinzip das Autoabo ist, die Subscription-Produkte. Und das haben wir quasi mit einer neuen Technologie versehen, eben auf Basis der Plattform, die wir gebaut haben, und haben eben diese Subscription-Produkte gelauncht, wo wir jetzt relativ zügig, glaube ich, auf einen relativ hohen vierstelligen Betrag kommen werden an Fahrzeugen, die wir über diese Produkte vermieten. Und so hat die Krise sicherlich auch ein Katalysator für Wachstum und für neue Produktideen.
Was für Mobilitätsanbieter kommen denn überhaupt generell jetzt gut durch die Krise und welche nicht? Also klar, wir haben schon von den Airlines gesprochen, aber wer wird am Ende da irgendwie gestärkt vielleicht auch daraus hervorgehen?
Sehr gute Frage. Also wenn ich es wüsste, würde ich in die Unternehmen natürlich investieren. Ich glaube, wir hatten eine ganz lange Zeit, wo wir uns von Finanzierungsrunden haben auch ein bisschen blenden lassen. Denn Geld rein in der Firma ist immer noch was ganz anderes wie Geld raus aus einer Firma. Vielleicht bin ich da auch zu oldschool vielleicht. Am Ende des Tages glaube ich, dass die Unternehmen überleben werden, deren Unit Economics eben schon vor der Krise auch gepasst haben. Also habe ich schon ein tragfähiges Geschäftsmodell vor der Krise gehabt, wo eben profitables Geschäft auch abzubilden war. Und habe nicht auf irgendeinen Katalysator gehofft, der irgendwann mal kommen wird, um danach profitabel zu werden. Also beispielsweise viele Geschäftsmodelle, die hoffen eben sehr stark auf das autonome Auto. Und dann, wenn das autonome Auto da ist, dann will ich SIM-Seller, bin ich auf einmal profitabel. Da können wir lange drüber reden, habe ich eine sehr starke Meinung zu. Aber solche Geschäftsmodelle sehe ich eher kritisch. Geschäftsmodelle, die quasi starke Performance schon hatten und eben in der Transaktion als solche schon profitabel gewesen sind, von der Marge 1 Perspektive her, ich glaube, die haben eine gute Chance und die eine vernünftige Skalierung haben und natürlich die ein wirkliches Problem lösen. Ich glaube, wir haben ganz viele Geschäftsmodelle gegründet, die eigentlich nett sind, aber halt die kein skaliertes Problem lösen. Und skalierte Probleme lösen fängt halt einmal am Umsatz von über 150 Millionen Euro. Ansonsten fällt es mir, glaube ich, sehr schwer zu begreifen, wie man danach Geld verdienen kann. Und eins muss uns auch schon klar sein, diese Krise wird uns viel, viel länger begleiten, wie wir uns das vorstellen können. Das heißt, so die Hoffnung, dass wir jetzt gegen Ende des Jahres irgendwie Impfstoff kriegen und dann geht's alles weiter und dann gehen wir back to normal, davon gehe ich mal nicht aus. Ja.
Wenn Sie sagen, dass bestimmte Geschäftsmodelle eben klar auch schwer profitabel zu drehen sind, wie sieht's denn mit dem Carsharing aus? Das machen Sie ja nun selber auch, um ja auch Ihre Flotte sicherlich besser nutzen zu können. Aber bisher ist zumindest von keinem der größeren Anbieter bekannt, dass da tatsächlich eben auch mal Profit bei rumkam.
Ja, ich glaube, das geht wieder auf das Argument, was ich vorher brachte zum Thema Skalierung. Ich glaube, der größte Carsharing-Anbieter Deutschlands, außer uns, der hat so irgendwas zwischen 7.000 und 8.000 Fahrzeuge. Wir kaufen pro Jahr nördlich der 300.000 Fahrzeuge ein bei Sixt. Und ich glaube, mit dieser geringen Anzahl von Fahrzeugen ist es sehr, sehr schwierig, eine Fixkostendegression hinzubekommen. Allein die Investitionen in die IT sind so massiv. Und wenn man das machen muss, dann muss man ein relativ großes Angebot hinstellen. Ich glaube halt, dass Carsharing am Ende des Tages immer ein Nischenprodukt bleiben wird. Und wenn man jetzt mal sagt, man will in den Großstädten alle 50 bis 100 Meter ein Auto stehen haben, dann muss man mal schauen, mindestens eine Flotte irgendwie bereitstellen zwischen 100 und 150.000 Fahrzeugen. Das ist ein Investitionsvolumen irgendwo zwischen 4,5 und 5 Milliarden Euro. Und das ist natürlich schon eine ziemlich massive Entscheidung. Das heißt, als Incumbent, der eben nicht ein Automieter ist, der quasi ein arrondierendes Geschäft hat, um eben Traffic auf diese Fahrzeuge zu schicken, das ist schon eine ziemlich fundamentale Entscheidung, ob man sich das wirklich zutrauen will, so massiv in dieses Ausbau dieses Geschäftes zu investieren. Weil bei dieser Größenordnung, wo sie jetzt gerade sind, ist es sehr, sehr schwierig, nachhaltig Geschäft zu machen. Also wir glauben eben sehr stark, dass Carsharing weiter ein Nischenprodukt bleiben will, wenn es nicht eben sich verschmelzt mit einem Automietungsprodukt. Und das sieht man auch recht schön, der Proxy zur Automietung. Ich weiß, dass es ein anachronistisches Geschäftsmodell ist, aber wir sehen halt ziemlich deutlich, dass halt in den letzten 15 Jahren eine unfassbare Konsolidierung bei den Automietern stattgefunden hat. Also alle kleineren Automieter haben halt einfach keine Chance, vernünftig zu wirtschaften und Geld zu verdienen. Jetzt ist ungefähr knapp 96% des gesamten Marktes in Händen von 5 großen Spielern. Und die restlichen kleineren Automieter sind eben über die Zeit gestorben. Und am Ende des Tages, wenn Sie meine These eben glauben, dass Carsharing nichts anderes wie Automietung ist, ist es halt sehr, sehr schwierig, mit diesen kleinen Flotten signifikant Geld zu verdienen.
Das heißt, in der Mobilität der Zukunft haben wir weniger Geschäftsmodelle als jetzt?
Ich glaube, wir werden schon mehr Geschäftsmodelle haben. Also zum Beispiel, ich finde es sehr, sehr beeindruckend, was die Kollegen von TIER zum Beispiel machen mit den Scootern und so. Ich finde auch teilweise bestimmte Ride-Hailing-Produkte ganz spannend. Aber ich glaube, man muss halt sehr stark darauf achten, dass man nicht auf, wie gesagt, was ich vorhin meinte, diesen Katalysator wartet. Also zum Beispiel das gesamte Ride-Hailing-Modell basiert ja auf der Hypothese, dass irgendwann das autonome Auto kommt, ja. Und die Ride-Hailing-Minute kostet momentan $1 die Minute. Ein Carsharing-Auto kostet irgendwie 23 Cent die Minute und eine Automietungsminute kostet irgendwie 4 Cent die Minute. So, jetzt sagt der Ride-Hailer, pass mal auf, wenn ich jetzt ein Fahrrad da rausnehme, der 70% der Kostenbasis habe, habe ich auf einmal ein unglaublich profitables Geschäftsmodell, ja. Das basiert aber auf der Hypothese, dass kein anderer Anbieter Zugang zu einem autonomen Auto hat, ja. Wenn aber, und in der Uni habe ich das mal irgendwie gelernt, es gibt sowas wie Efficient Markets, also irgendwann wird auch ein anderer die Möglichkeit haben, Zugang zu diesem Auto zu haben, dann wird also der Preis pro Minute sicherlich auf die Preis pro Minute des Autos wieder runterkommen. Und die Preis pro Minute des Autos ist halt 4 Cent die Minute, nämlich der Preis der Automietung. Zu dem Preis operieren wir ja. Und wenn Sie jetzt mal 4 Cent bei Uber ansetzen würden als Preis pro Minute, dann müssen Sie mal schauen, was das auf die Bottomline dieses Fahrzeuges bringt. Also am Ende des Tages, glaube ich, unterschätzen die Leute immer sehr stark die Komplexität, diese großen Flotten zu managen, diese großen Flotten kosteneffizient zu managen, den Preis und den Yield zu optimieren. Und ich glaube, am Ende des Tages werden entweder, so hoffe ich, ja, große Automieter sehr stark in dieses Geschäftsmodell kommen und eben weitere Produkte miteinander verschmelzen. Und zum anderen glaube ich, aber daran glaube ich sehr stark, dass wir eine Flexibilisierung des Autobesitzes eben sehen. Zum einen so eine 1-zu-N-Beziehung, also dass vor allem in Großstädten, wo ein Nutzer sich mehrere Autos eben teilt, weil es einfach unökonomisch ist, ein eigenes Auto zu besitzen und auch von der, wahrscheinlich von der Gesetzgebung immer schwieriger wird, sich ein eigenes Auto zu kaufen, allein schon aus den Parkplätzen heraus. Aber auch in den ländlichen Regionen wird es eben zwar zu einer 1-zu-1-Beziehung kommen, also das Auto wird sicherlich nicht sterben, weil in den ländlichen Regionen, da darf man sich vormachen, ist man eben auf das eigene Auto angewiesen. Es gibt gar keine andere Möglichkeit, weil der ÖPNV als Lösung ist halt keine tragfähige Lösung. Da glaube ich aber, dass es sehr stark in die Flexibilisierung kommt, dass man eben wegkommt von dem Kauf des Fahrzeuges oder wo man sich irgendwie dann durch 9 Autohäuser kämpfen muss und dann sich das richtige Auto auszusuchen und dann im Worst Case nochmal 50 Seiten Finanzierungsvertrag durchlesen muss und so, sondern dass es eben sehr stark nutzungsgetrieben ist, dass ich sage, okay, ich will dieses Auto mal 3 Monate haben und das andere Auto mal 6 Monate haben. Wenn ich im Urlaub bin, gebe ich es wieder zurück. Ich glaube, das ist das Modell, was in Zukunft sicherlich ganz entscheidend wird. Ob wir jetzt das nächste große Mobility-Produkt im Urban Mobility-Bereich brauchen, das wage ich mal skeptisch zu betrachten.
Was bedeutet das denn in der Konsequenz für die Automobilkonzerne, wenn sich alles flexibilisiert?
Also am Ende des Tages, glaube ich, ist ja der Auftrag eines Automobilkonzerns, Autos zu bauen. Ich glaube nicht, dass dramatisch weniger Autos gebaut werden. Und das sehen wir auch allen Unkenrufen zum Trotz. Auch in der Krise sehen wir, dass der Absatz ja steigt. Das ist ja das Absurde der Welt. Also wenn man so den Studien der Unternehmensberater vor 10 Jahren glaubt, war ja schon der Abgesang auf die ganze Automobilindustrie schon vor 10 Jahren gesungen. Ich glaube, der Autohersteller, und das ist natürlich total anmaßend zu sagen, ich kann mit den Komplexitäten eines Autoherstellers nicht im Ansatz mich reindenken, ja. Aber man muss sich mal das Themenspektrum eines CEOs, eines Automobilherstellers vorstellen. Ich habe das Thema Elektromobilität als Riesenthema. Ich habe das Thema Vernetzung der Fahrzeuge als riesiges Thema mit dem ganzen Onboard-Elektronik, Software-Org und den ganzen Themenstellungen, die sich darum anschließen. Dann habe ich das ganze Thema autonomes Fahren. Und dann soll ich noch über Mobilität Geld verdienen, wo nachweislich ist, ich bis jetzt ja kein Autohersteller wirklich leicht getan habe, mit der Mobilität Geld zu verdienen. Also wenn ich jetzt meine Wette setzen würde, aber nochmal, ich möchte mir das nicht anmaßen, irgendwie da einen Ratschlag zu geben. Ich glaube, mit dem Thema Elektrifizierung, autonomes Fahren und Software, da hat man schon ziemlich viel zu tun, um das vernünftig hinzubekommen.
Ein wichtiges Zukunftsthema in dem Kontext ist ja auch Nachhaltigkeit. Sie sprachen schon davon, zum Teil dann in den Niederlanden elektrisch unterwegs zu sein. Wie gehen Sie das Thema an und was sehen Sie da für die Zukunft?
Also wir wollen die Elektroflotte massiv ausbauen, vor allem für das Thema Share. Das war in urbanen Metropolen, sehen wir das als wirkliches Thema und die Nachfragekurven steigen dort auch extrem. Und da wollen wir massiv investieren. Unser Beitrag zur Nachhaltigkeit, so profan es klingt, ist, wir wollen den individuellen Autobesitz natürlich anpassen, denn je weniger Autos dann tatsächlich auf den Straßen stehen, ich glaube, das hätte den nachhaltigsten Effekt auf den CO2-Footprint. Und das ist, glaube ich, unser Lösungsbeitrag. Und am liebsten natürlich mit elektrifizierten Fahrzeugen.
Also ist elektrisch die Zukunft?
Wird oft gescholten und also ich fand damals schon die Vision von Herrn Reithofer mit dem i3 und jetzt auch, was er dies bei Volkswagen macht, ich finde es wirklich, wirklich beeindruckend. Die Konsequenz der Entscheidungsfindung zu sagen, ich setze konsequent auf diese neue Antriebstechnologie und das ganze Konzern darauf auszurichten, mir nötigt das den allergrößten Respekt ab, weil das ist eine echte Vision, ein echter Traum, der dahinter steckt. Und das finde ich wirklich beeindruckend. Und dem schließe ich mich sehr, sehr gerne an. Und wir werden unseren Teil dazu beitragen, das möglichst effizient für die Nutzer zu machen.
Vielleicht noch abschließend, bevor ich jetzt zu den Fragen übergehe unserer Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Wenn wir schon bei Elektrik sind, Tesla kommt noch mehr nach Deutschland. Was glauben Sie, sind die Auswirkungen davon für die deutsche Branche?
Ich glaube, jeder der großen Automobilhersteller sieht Tesla, ehrlich gesagt, als Katalysator für die eigene Elektrifizierung. Ich glaube, Tesla hat sicherlich einen ganz, ganz großen Anschubser gegeben, was das Thema Elektrifizierung betrifft. Aber ich glaube, mir wird über die deutsche Automobilindustrie, ehrlich gesagt, nicht bange. Und vor allen Dingen die jetzige Bewertung finde ich irgendwie alles ganz spannend. Also das, was die Volkswagen so bei 4,5 PE tradet, ja, bei diesem riesigen Konzern, glaube ich, ich würde jetzt persönlich mein Geld da schon rein investieren. Also mir wird es ja nicht Angst und Bangen um die deutsche Automobilindustrie.
Vielen Dank, dass ich Ihnen alle meine Fragen stellen durfte. Und jetzt kommen wir zu denen, die uns über unsere Zuhörerinnen und Zuhörer erreicht haben. Da knüpfen wir nochmal so ein bisschen an der Tech-Seite an. Und zwar Frage Nummer 1. Wie nutzen Sie Big Data als Wettbewerbsvorteil gegenüber der Konkurrenz?
Also das ist ganz, ganz entscheidend für uns. Es fängt schon ganz am Anfang an, mit wie viel Fahrzeugen ich für das nächste Jahr kaufe. Früher haben wir das im Prinzip sehr stark auf so ein Multivariat-Modell gebaut, wo wir im Prinzip sagen, wie war der Nachfrageverlauf des letzten Jahres, wo sehen wir den Wettbewerber hin. Und jetzt ist diese Dimensionierung unfassbar groß geworden. Wir zapfen unfassbar viele Quellen an. Also wie ist der Flugverkehr? Wie ist die Wettbewerbssituation? In welche Messen? Wo sind welche Urlaube? In welche Region? Wo sehen wir Reiseverkehr hingehen? Und alleine diese Prognostizierung der Volumenplanung ist ein ganz, ganz, ganz entscheidender Punkt für uns. Das geht weiter über welche Fahrzeuge mit welchen Reparaturentscheidungen treffen. Ganz operative Fragestellungen. Also das Thema Datenhaltung, Datenstruktur ist für uns ganz, 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 ganz entscheidend und da investieren wir auch massiv rein.
Dann haben wir hier die Frage, wird Sixt, ein bisschen haben wir schon drüber gesprochen, denke ich, wird Sixt noch mehr in flexibles Carsharing investieren, also in stundenweise Buchung, dezentrale Abhol- und Abgabestellen und wie behaupten Sie sich gegenüber anderen Carsharing-Anbietern?
Klares Ja, das ist ein ganz großer strategischer Schritt für uns. Wir wollen perspektivisch unsere Fahrzeuge für beide Produkte gleichermaßen buchbar machen. Also dass wir sowohl in der Inventory, was eben bei den Stationen steht, für Carsharing-Use-Cases aufmachen, aber sowohl auch unser Carsharing-Use-Case für Rentacar-Buchungen aufmachen und auch massiv dort in die Infrastruktur investieren. Das heißt, mehr Autos ins Carsharing stecken, mehr virtuelle oder digitale Stationen eröffnen. Vor allen Dingen für die USA ist das ein ganz, ganz spannendes Modell für uns. Wir haben uns hier sehr stark auf die Flughäfen konzentriert, weil das natürlich die neuralgischen Hubs sind. Aber natürlich ist eine Skalierung mit digitalen Stationen für uns viel, viel leichter, weil wir dort erst nicht teure Mietverträge abschließen müssten, eine Station einrichten müssen. Bis wir das alles gemacht haben, sind viele, viele Tausende von Euro weg und dauert auch viel, viel Zeit. Vielleicht ist es ja irgendwie 2, 3 Parkplätze irgendwo anzumieten, dort die Autos zu parken bei Hotels, Supermarktketten, Handelsketten und dort eben digital anmieten zu lassen. Und das ist eine ganz, ganz klare Strategie, dass wir vor allen Dingen in Lokalmärkte viel mehr unser digitales Produkt leveragen möchten.
Inwieweit hat Corona geholfen, bei Sixt die Digitalisierung weiter voranzutreiben, sowohl intern in den Prozessen als auch extern für den Kunden sichtbar oder waren die Projekte vorher schon alle in der Pipeline?
Als ich angefangen habe bei Sixt, hatten wir ungefähr 90 Entwickler. Wir hatten Ende 2019 schon knapp 700 und haben das noch weiter aufgebaut, dass wir bei 900 Entwicklern jetzt mittlerweile sind. Und haben ganz im Gegenteil nicht eingespart bei den Entwicklern. Auch jetzt gerade, wo die Verschärfung wieder der Nachfragesituation ist, haben wir eben die Entwickler nicht reduziert, sondern ganz im Gegenteil, wir haben weiter aufs Gas gedrückt und weitere Entwickler eingestellt. Eben weil wir eben sehr stark glauben, dass die Digitalisierung uns mittelfristig sehr, sehr stark helfen wird. Also es ist mehr, ich würde es ja gar nicht sagen verstärkt, aber ehrlich gesagt, wir bleiben genau bei dem Kurs, dass wir da weiter volles Commitment zeigen bei dem Thema.
Hier gehen auf jeden Fall mehrere Fragesteller auch davon aus, dass sich die Mobilität in der Zukunft ganz nachhaltig verändert und eben auch geringer wird. Und was ist da die Strategie, wenn es kein Zurück zu dieser alten Mobilität gibt oder sehen Sie das überhaupt so?
Vielleicht bin ich da ein Anachronist und das wird man vielleicht irgendwann mal vorwerfen können, aber dieses Abgesang auf das Auto halte ich für sehr, sehr kritisch. Also ich glaube, das Auto als solches wird uns noch über viele, viele, viele Jahre begleiten, weil es halt einfach eines der effizientesten Fortbewegungsmittel ist für den individuellen Nahverkehr. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Ich glaube, jeden Tag fahren über die New Yorker Brücken und Tunnel über 2 Millionen Menschen. Obwohl es eine der best ausgebauten individuellen Nahverkehrssysteme, ÖPNV-Systeme hat, ja. Und das Problem ist, dass die Investitionszeiten und die Investitionszyklen in den öffentlichen Nahverkehr immens sind. Also ich glaube, ein Kilometer U-Bahn kostet irgendwie knapp 5 Milliarden und mit einem Planungsverfahren von 10 Jahren irgendwie was dahinter steckt. Das heißt, am Ende des Tages, glaube ich, müssen wir über Individualtransportlösungen nachdenken. Ich glaube, die hauptsächliche Zielsetzung ist, dass wir nicht jedem Menschen eben ein Auto benötigt, sondern unsere Aufgabe als Mobilitätsanbieter wird sein, ein Angebot zur Verfügung zu stellen, dass eben mehr Menschen entweder in ein Auto sich teilen oder den Leuten, die unbedingt ihr eigenes Auto besitzen müssen oder möchten, eben Möglichkeiten zu geben, das eben flexibel noch zu halten. Das ist unsere persönliche Denkweise. Dass sich jetzt alles auf Robotaxis in den nächsten 5 Jahren verlagert, das will ich mal sehr, sehr skeptisch sehen.
Denkt Sixt auch über Drohnen nach? Also Lieferdrohnen, denke ich?
Ich habe schon genug Komplexitäten, mit denen ich umgehen muss. Und wir haben einen ganz, ganz starken Focus-Approach. Das heißt, wir versuchen sehr, sehr stark erstmal die Dinge richtig gut zu machen, die wir machen. Und da steckt noch so viel Potenzial und so viel Wachstum drin und so viele Themen, die wir einfach überhaupt nicht gut machen. Entweder von der Technologie, aber auch von unserem Kundenversprechen her. Und ich glaube, darauf sollten wir uns erstmal konzentrieren und die Drohnen jemand anderen mal kurz überlassen und dann schauen, was da los ist. Ich finde auch generell, muss man sagen, entgegen bei anderen Technologien ist so in der Mobilität der Fast Mover nicht so richtig, der Early Entrance Strategie nicht so die richtige Strategie. Am Ende des Tages haben zynischerweise immer die Typen am Ende des Tages überlebt in diesem ganzen Mobilitätsthema, die eben, wenn ein Trend sich nachhaltig etabliert hat und ein Geschäftsmodell sich eben nachhaltig etabliert hat, die dann mit der Konsequenz dann da drauf gegangen sind, aber nachdem sie erstmal gesehen haben, das ist ein Modell, was sich nachhaltig skaliert. Und so jetzt, ich bin kein Forschungsentwicklungsladen, dafür bin ich viel zu klein und habe viel, viel, viel Themen auf der Brust.
Aber bei den E-Scootern sind Sie ja beispielsweise auch sehr früh dabei gewesen. Da haben wir auch eine Frage dazu bekommen, und zwar: Sind die E-Scooter nur ein Trend, dem Sixt gefolgt ist, oder stehen Sie da auch im Hinblick auf die CO2-Emissionen dahinter?
Also ich stehe da aus allen Formen dahinter. Ich glaube, das ist kann ein sehr, sehr tragfähiges Geschäftsmodell werden. Ich glaube, Tier macht schon Gewinne, wenn ich das richtig gelesen habe. Ich finde es ein sehr, sehr spannendes Modell, aber wiederum ist es eine Frage des Fokus. Und wir haben halt leider nur ganz begrenzte Managementkapazitäten bei uns. Und jetzt sowas wie Tier oder wie Roller selber zu machen, da sind einfach die Opportunitäten in anderen Geschäftssegmenten für uns so viel größer. Und die wollen wir lieber angehen und uns eben nicht verzetteln. Aber gleichermaßen eben, wie ich sagte, den Content haben. Und ich glaube, so dieser Plattformansatz, den wir gemacht haben, ist ja genau das Schöne dran, dass wir eben unsere Stärken komplementieren mit eben Stärken anderer Anbieter. Und wir eben eine große Koexistenz haben. Und ich glaube, das ist vielleicht auch ein ganz wesentliches Merkmal der Zukunft, dass wir viel mehr nachdenken müssen, in Partnerschaften zu denken. Ich glaube, so das Mittel der 90er Jahre war irgendwie M&A. Ich muss alles zukaufen, dann besitzen und selber möglichst groß werden. Ich glaube halt sehr stark daran, wir sollten, wenn wir eine wirklich nachhaltige Verkehrswende machen möchten, dass wir unsere Stärken miteinander kombinieren möchten. Ich habe das mal, glaube ich, neulich gesagt. Ich bin da irgendwie mal vom Brandenburger Tor hinter zum Potsdamer Platz gelaufen, habe irgendwie 12 Anbieter gezählt, ja, von irgendwelchen Mobilitätsprodukten. Und das ist natürlich kein skalierbares Modell. Und am Ende des Tages, glaube ich, müssen wir schauen, dass wir unsere Stärken miteinander verbinden. Wir sind da sehr, sehr offen und geben unseren Content gerne an adäquaten Menschen raus. Aber gleichermaßen sind wir auch überhaupt nicht irgendwie zurückhaltend, Content anderer Provider anzubieten, wenn die ein super Produkt haben.
Wie wird es Sixt in der Zukunft schaffen, weiter zu wachsen, ohne den Premium-Markt zu verlassen?
Internationalisierung, ganz klar. Also wir wollen sicherlich nicht Volumen, Volumen, Volumen machen in unseren Kernmärkten. Aber wir sehen alleine eben durch die Expansion in den USA, aber auch in unseren europäischen Ländern unfassbares Wachstumspotenzial, beispielsweise im, wie wir das nennen, Downtown-Geschäft, also im Urban Market, wo wir eben durch die Digitalisierung mehr Stationen eröffnen möchten, mehr dense werden möchten, näher zum Kunden kommen möchten, aber eben immer über diese Premium-Positionierung. Also wir wollen nicht über den Preis gewinnen, sondern eben, dass der Kunde am Ende des Tages uns das Vertrauen schenkt. Zu sagen, am Ende des Tages zahle ich vielleicht einen Euro mehr, aber ich weiß, dass ich ein vernünftiges Serviceversprechen habe. Und da bin ich irgendwie der festen Meinung davon, dass wir am Ende des Tages nur über den Service und nur über die Dienstleistungen gewinnen können und nicht über eine Preisdifferenzierung.
Und dann noch eine große Frage. Sie haben ja gesagt, die Messe sei gelesen angesichts der Elektromobilität. Eine unserer Teilnehmerinnen fragt, welche Zukunft Sie oder Zukunftschancen Sie sehen im Wasserstoffantrieb für Autos?
Also ich war ein riesen Fan vom Wasserstoffauto schon vor 10 Jahren. Ich kann mich erinnern, wir hatten mal einen 7er BMW, dann gab es dieses Hydrogen Car hier vor Jahren und wir hatten in der Tat diesen Auspufftest mal gemacht und ich bin ein riesen Fan davon. Ich finde es ein bisschen traurig, dass das ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, aber ich glaube, am Ende des Tages ist es wieder eine Frage des Fokuses. Am Ende des Tages muss man sich halt irgendwie auf irgendwas konzentrieren, wenn man zu viele Dinge zugleich macht. Das ist mein Learning als junger Unternehmer, der immer auch ganz begeistert war von neuen Technologien und Produkten und Themen, die wir so machen. Und man muss sich, glaube ich, auf das konzentrieren, wo man die größten Chancen sieht und das dann mit der letzten Konsequenz verfolgen. Wenn man zu viele Dinge gleichzeitig macht, dann macht man eines Tages nichts.
Wenn jetzt jemand noch eine Frage loswerden möchte, dann ist jetzt noch die Chance. Ansonsten möchte ich Sie natürlich noch fragen, was wir als nächstes von Sixt zu erwarten haben. Welche Projekte haben Sie da noch in der Pipeline, die Sie uns verraten können?
Also wir werden sicherlich viel, viel mehr in die Digitalisierung in unsere Ausbildungsprodukte investieren, näher zum Kunden wollen, näher zur Anschrift des Kunden, in die Nähe des Kunden kommen wollen. Das ist, glaube ich, der Hauptthemenbereich, mit dem wir uns beschäftigen. Vielleicht machen wir so ein oder zwei kleinere Expansionen noch, sowohl international wie, wenn es eine Opportunität gibt, dann machen wir das. Aber wir sind jetzt, sagen wir mal, im Kaufen nicht gerade die großzügigsten. Also auf der M&A-Seite will ich jetzt nicht groß was erwarten. Kann sein, dass was spontan kommt und so, aber da will ich jetzt nicht groß was erwarten. Vor allen Dingen versuchen wir jetzt erstmal zu deliveren auf den Themen, die wir losgetreten haben, und die richtig, richtig gut zu machen. Wenig befriedigend, ich weiß.
Herr Sixt, ich danke Ihnen ganz herzlich für die Zeit. Es war toll, mal wieder so ein Event zu machen. Das ist bei mir jetzt auch schon wieder länger her. Und vielen, vielen Dank für die Erkenntnisse, für die Einblicke in die Sixt SE. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie auch gesund, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Ich hoffe, wir konnten Sie auch ein bisschen von dem Schrecken der letzten Nacht ablenken. Bleiben Sie alle gesund und bis zum nächsten Mal.
Herzlichen Dank fürs Zuhören. Hat mich sehr gefreut.
Das war der Podcast der Manager Lounge. Bis zum nächsten Mal.